Drei Jahrzehnte im Dienste Gottes, der Menschen und des Viertels. Eine Person, die immer Bindeglied zwischen Glaube und Nachbarschaft war und ein verlässliches, offenes Ohr für diejenigen hatte, die seinen Rat oder seine Unterstützung suchten. Wer könnte das sein? Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Wie hat sich Barmbek Süd in den letzten 29 Jahren verändert? Wie hat sich Kirche verändert? Und hat sie das überhaupt? Und was kommt jetzt? Wie gestaltet sich der neue Lebensabschnitt? Über all das möchte ich jetzt reden und freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, den ehemaligen Pastor der Gemeinde Alt-Barmbek-Dulsberg. Trommelwirbel, Ronald Einfeld! Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe das ja schon ein bisschen anklingen lassen. Du bist frisch jetzt in Rente gegangen. Du bist vor 2 Wochen, war das, glaube ich, verabschiedet worden, mit einem fantastischen Gottesdienst. Ich war mit da, das war sehr ergreifend, es war ganz toll. Und erzähl vielleicht zum Einstieg mal, wie das für dich war, dass ein Lebensabschnitt, auch dein beruflicher Lebensabschnitt, dann zu Ende gegangen ist.
Ja, das war in der Tat ein sehr bewegender Gottesdienst. Hier die Musik und alles drumherum, die Worte des Propsten, nachher die Abschiedsworte der vielen, vielen Menschen, die da waren und mir nochmal alles Gute gewünscht haben und sich bedankt haben für die gemeinsame Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Das war für mich schon sehr bewegend. Ich habe das nicht ganz verstanden, was das eigentlich bedeutet, dass ich nächsten Tag theoretisch nicht mehr kommen kann, darf, brauch, wie man immer das will, dass ich dann in Urlaub bin, also offiziell in Urlaub und am 1. Juli dann in Rente, was aber bedeutet, dass ich dann nicht mehr arbeite. Und das ist schon etwas, ich glaube, ich brauche noch länger, um das zu verstehen. Im Moment genieße ich das, frei zu haben, aber es ist eher ein Urlaubsgefühl als ein Wissen darum, dass ich nie wieder in die Gemeinde gehen werde und da meinen Dienst tue.
Ja, vor allem, ich habe dich ja als sehr umtriebig kennengelernt. Wir kennen uns leider erst sehr kurz. Ja. Also ich habe dich auf den letzten Metern ja nur begleitet. Und du warst, habe ich so später ja auch erfahren, oder das wurde ja auch gesagt, immer eine Brücke zwischen Kirche und dem Viertel. Und du warst in den AGs mit aktiv, du warst bei unseren Stadtteilratssitzungen dabei. Ist es nicht auch so, dass das ein Stück weit fehlt, wenn man wirklich so umtriebig war, dass das jetzt auf einmal Leerstellen sind?
Also das kurze Zeit kennen, das bedauere ich am meisten, muss ich sagen, weil diese beiden neuen AGs, die da entstanden sind, die haben Spaß gemacht. Das sind auch so meine Themen, das fand ich total spannend und da rauszugehen, das ist richtig traurig. Mhm. Deswegen war ich ja Sonntag nun auch mit gewesen und habe nochmal so eine Abschiedstour gemacht mit der Gruppe und das finde ich schon traurig, aber natürlich lacht mir das am Herzen und man denkt ja nach dann, wenn 29 Jahre ist eine lange Zeit, was war eigentlich? Und ich habe ja den Stadtteilrat von Anfang an, so wie er jetzt ist, von Anfang an mit begleitet, also auch mit aufgebaut. Mhm. Da war ja Arno Siebert mit dabei und hier Dieter Söngen, den kennst du, glaube ich, dann gar nicht mehr. Mhm. Von dem wird heute noch gesprochen. Der hat uns vom Bezirksamt her, hat er uns wahnsinnig gut begleitet und das war schon sehr traurig, als er in Rente ging. Weil da brach auch ein Stück was ab, ja, so diese Begleitung. Also er war wirklich mit vollem Herzen dabei und fühlte sich als unser Anwalt dem Bezirksamt gegenüber. Also so ist es bei uns angekommen und das haben wir sehr wertgeschätzt. Und es war, glaube ich, so 99, 2000, als das anfing mit der Quartiersentwicklung. Und das ging ja über viele, viele Jahre. Bis heute hat sich dann eben die Selbstständigkeit des Stadtteilvereins und der Stadtteilrates, der sich ja einmal im Monat trifft, hat sich ja sehr bewährt. Und bis heute sind wirklich viele Leute interessiert an den verschiedensten Themen. Das finde ich ganz toll.
Ja, auch am Baschaufbau, also Planung und so weiter. Da warst du ja auch der Teil der Kirche, der da sehr offen war und sich auch mit eingebracht hat.
Naja, wir sind nicht nur Teil der Kirche, das Basch gehört uns ja. Also es ist ja auf kirchlichem Grundstück gebaut und wir haben durch diese Katastrophe mit der Heiligen Geistkirche, von der wir uns ja trennen mussten, das war die älteste stehende Kirche Barmbecks, die so desolat war und die Mauer und die Steine so kaputt waren, dass wir entscheiden mussten, uns von ihr zu trennen und sie tatsächlich auch abreißen zu lassen. Da ist ja dann an der Stelle neu gebaut worden. Ein Teil der Heiligen Geistkirche ist ja stehen geblieben, der sogenannte Ostflügel. Und wir konnten die Gelder aus dem Verkauf des Grundstückes, konnten wir eben mit in das Basch, in den Bau, in die Entwicklung und den Bau des Basch mit einfließen lassen. Und wir sind also, wir haben mehrere Rollen im Basch, wir sind eben, wir haben es mit aufgebaut, aber zusammen mit anderen. Also es wird mein Name genannt, es ist ja noch immer Anke Amsing, das ist noch eine von denen, die damals vom Kulturpunkt, die dabei war. Die anderen sind alle schon in Rente gegangen. Und insofern bin ich der Vorletzte. Wenn Frau Amsing in Rente geht, dann sind also, ist die neue Generation dann da sozusagen. Und wir haben das zusammen entwickelt, hier mit Unterhilfestellung hier von Stadtbau und Stadtkultur. Der Bezirk hat uns da sehr unterstützt und das ging ja sogar bis in den Senat rein. Also die Einweihung des Ganzen war von der Senatorin damals begleitet worden. Und das Richtfest hat ja sogar Ole van Beust als Hamburger Bürgermeister besucht und war mit dabei. Das war, wir waren schon ein Prototyp des Ganzen, dass Kirche mit anderen Einrichtungen zusammen in so ein Haus einzieht und versucht, so ein Haus konzeptionell auch zu betreiben.
Ja, toll. Wo du das gerade erwähnt hast, wir hatten letzten Sonntag unsere Gastrotour, weil wir ja jetzt noch relativ am Anfang unseres Podcasts sind. Ist noch vielleicht auch nicht ganz klar, wann jetzt unsere Folge kommt. Wir haben nämlich schon aus der Gruppe Dips einen Podcast aufgenommen, der die Gastrotour geplant hat. Da warst du ja auch Teil mit. Ja. Und ja, das war Sonntag doch toll, oder nicht?
Das hat total Spaß gemacht. Ja. Also es waren ja welche aus unserer Gruppe dabei, aber es sind ja auch neue dazugekommen. Ja. Das fand ich total spannend. Menschen, die Interesse am Stadtteil haben und dann gleichzeitig dann auch mit einer AG des Stadtteils zu tun bekommen und wir da stundenlang miteinander von einer Gaststätte zur anderen gegangen sind, zum Schluss dann ja auch in der Kneipe gelandet sind und wir da auch ins Gespräch kamen miteinander. Ja. Und die waren sehr interessiert, die waren sehr offen. Wir haben da geschnackt, wir haben gealbert. Also es war wirklich ein schöner Nachmittag.
Bei Kaiserwetter, den Viertel nochmal, ich wollte es gerade sagen, zu erkunden. Ja, ich fand es auch fantastisch. Jetzt hätte ich es fast gesagt. Ich hatte mir aufgelegt, jetzt erkläre ich es dir natürlich. Vielleicht ist es auch schon passiert. Ich habe so gemerkt bei den ersten Aufnahmen, dass das Wort Stadtteil so inflationär benutzt wird. Ist natürlich klar, wenn wir hier übers Viertel berichten. Deswegen habe ich hier diese super Batman-Sparbüchse. Und immer wenn ich das Wort Stadtteil sage, dann muss ich Geld reinstecken.
Okay, warum das?
Um mich vielleicht ein bisschen da selbst zu konditionieren. Und von dem Geld kann man das dann entweder spenden oder wir haben ja auch viele Sachen im Basch, wofür man das denn nehmen kann. Also wenn du dann,
welches Wort darf ich nicht sagen?
Das können wir uns gerne überlegen. Deswegen, mir fällt es gerade auf, weil fast hätte ich es gesagt, vielleicht habe ich es auch schon getan, das werden wir dann beim Nachhören bestimmt noch mal feststellen. Aber deswegen sitzt hier Batman zwischen uns.
Ja,
ich finde es einfach zu viel, weil wir reden ja meistens hier übers Viertel. Und dann ist das ein Wort, was natürlich naturgemäß sehr häufig fällt. Und mir ist das aufgefallen bei gleich unserer ersten Folge, wo wir davon berichtet haben, was wir alle für AGs im Basch haben und so. Und wen das interessiert, der kann das auch gerne nochmal nachhören. Und dann habe ich am Ende von zwei Sätzen jedes Mal, und da haben wir dies im und da haben wir das im Punkt, Punkt, Punkt. Und hier haben wir noch und dann für die Zuhörenden, die können dann so eine Bucketlist führen und haben bei...
Ja, aber es ist interessant, weil, also ich kann das nicht so ganz verstehen, weil die Geschichte des Stadtteilrats, dieses Stadtteilrats, es gab ja vorher schon immer ein Treffen, da habe ich auch teilgenommen, Ende der 90er Jahre, aber als die Quartiersentwicklung anfing, war es zuerst wirklich das Quartier, wie der Name auch sagt. Das war das um die Kreuzkirche herum, die Viertel, war eigentlich so, die Kreuzkirche hatte drei Bezirke, so haben wir uns mal aufgeteilt und ein Bezirk dieser Kreuzkirche war die Quartiersentwicklung. Dann wurde das neu aufgelegt. Dann haben wir hier, dann ist das vergrößert worden, war aber noch nicht der Stadtteil. Dann kam die Neubebauung am Friedrichsberger Krankenhaus dazu, am Heidelberger Krankenhaus, mhm. Friedrichsberger Straße. Und dann war das erst ganz Barmbek Süd. Und eigentlich haben wir uns dann tatsächlich auf den Stadtteil konzentriert und immer die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich in das sogenannte Komponistenviertel rüber? Mhm. Weil wir waren sehr zentriert um das Basch rum, also die eine Hälfte der Stadtteils, und die andere, die war immer so ein bisschen Sorgenkind. Aber das hat sich ja so langsam aber sicher auch gelöst, dass da auch so einige den Sprung über die Hamburger Straße und über die nicht Saarlandstraße, wie heißt sie noch, Adolf-Schönfelder Straße, mhm, ja, da geschafft haben, auch zu uns ins Basch zu kommen und mitzuarbeiten.
Ja, das haben wir jetzt hier so festgestellt im Zuge unserer Gruppenarbeiten, dass die Hamburger Straße den Stadtteil sehr zerschneidet. Ah, Moment. Auf jeden Fall die Seite, die nördliche Seite von Barmbek Süd, für die hörte es genau dann da auf. Das ist so wie der große Graben bei Asterix so ein bisschen, nur dass wir uns nicht bekriegen. Und im unteren Teil, hier haben wir viel Rotklinker, oben ist ja viel von der alten Bausubstanz noch vorhanden. Hier hat man, glaube ich, ein anderes auch Gefühl für diesen Ort. Aber dass eigentlich beide Seiten Barmbek Süd abbilden, das ist, glaube ich, auch was, was viele gar nicht so im Bewusstsein haben. Und die Wege sind ja kurz. Also auch als wir gestern losgelaufen sind, unser Startpunkt war zu Fuß von hier. Und ich wohne wirklich im südlichsten Zipfel von Barmbek Süd. Brauchen wir zu Fuß eine halbe Stunde und dann bist du am nördlichen Ende. Ne? Also das ist gar nicht weit. Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel, von der Fläche ist es eigentlich gar nicht so groß, ne?
Naja, es ist sehr dicht bebaut alles und ich finde, eine halbe Stunde Fußweg in Hamburg ist schon viel. Also da sind so einige Bushaltestellen zwischen. Früher einige Kirchen zuständig.
Ja, ja. Wobei ich finde immer, auch wenn man umzieht, man kennt sein Viertel immer erst, wenn man zu Fuß nachts auf der Straße stimmt. gelaufen ist. Ja. Also ich liebe das, wenn die Bäume, du hast diese Allee, du hast, alles ist ruhig, du hast die Lampen. Und das ist, finde ich, so für mich immer der persönliche Moment, wo ich dann so an meinem neuen Lebensumfeld ankomme. Und ich weiß auch, als ich hier in Barmbek Süd neu war, ich bin auch, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs war, um die Alster zu Fuß nach Hause gelaufen. Ich bin hier viel zu Fuß rumgelaufen. Im südlichen Teil von Barmbek Süd, jetzt kommt, entdecke ich den nördlichen. Das ist ja auch bewusstseinserweiternd gewesen, sich das mal vor Augen zu führen, ne?
Geht mir ähnlich. Wir sind gestern in einer Stichstraße gewesen, da war ich noch nie. Obwohl das zur Gemeinde gehört, aber das kannte ich noch nicht.
Ja, ihr hört vielleicht ein paar mehr Geräusche rundherum. Wir sind heute hier an einem ganz besonderen Ort. Den hatten wir uns überlegt, weil hier ist seit 70 Jahren nichts passiert. Wir sind in der alten Gardinenkneipe Capri-Stube. Und hier ist die Zeit stehen geblieben. Es mag mal sein, dass die Kissen in den frühen 80ern, würde ich sagen, neu bezogen wurden. Das mag schon sein. Aber es ist wirklich ein Ort, so eine kleine Zeittür. Und ich finde das einfach so fantastisch, wenn man sich das so vor Augen führt. Das Grundgesetz ist nur 5 Jahre älter. Also im Prinzip begleitet dieser Raum schon die gesamte Geschichte der Bundesrepublik. Da war Elvis noch hip und ich habe mal geguckt, letztes Jahr hatten wir 70-jährigen Geburtstag, was 1954 alles so passiert ist. Ehrlicherweise, es war sehr unspektakulär. Also insofern, da dachte ich dann auch so, ja, 70 Jahre, da sagen wir, ach toll, da wurde das Radiohören erfunden. Natürlich nicht, irgendwas Spektakuläres war nicht so. Ja, und ich möchte ja mit dir, das finde ich ja so toll, und wir sind ja schon am Anfang drin gewesen, du hast 29 Jahre diese Ecke von Barmbek begleitet. Und ich habe das ja schon in der Anmoderation gesagt, du hast ganz viel erlebt, was sich hier, finde ich, auch in der letzten Zeit oder auch in der kurzen Zeit, die ich hier bin, schon rasant verändert hat. Und da fand ich das eigentlich ganz toll, hier an einem Ort zu sitzen, die Vergangenheit atmet und mit dir über Veränderung zu reden. Das ist, ja. Und deswegen kann es sein, dass auch hier laufen Leute vorbei, hier gibt es bestimmt auch mal Nebengeräusche, die wir sonst vielleicht nicht haben. Das bitte ich zu entschuldigen. Und ich merke auch gerade, ich würde sagen, wir gönnen uns mal einen kleinen Gerstensaft zum Einstieg. Weil,
aber bitte Astra, nicht das Holsten.
Ja, guck mal, denn wir sind ja hier eine Kneipe für St. Pauli und HSV. Das hier sind ja immer sehr viele Nachbarn und hier sind natürlich beide Vereine herzlich willkommen. Denn vertrittst du heute die St. Pauli-Fraktion,
genau.
Und ich werde ein schönes Holsten für den HSV trinken. Aus gegebenem Anlass finde ich es auch ehrlicherweise ganz passend. Fantastisch. Ich freue mich auch auf das erste Derby in der ersten Liga. Zum Wohl, mein Lieber. Gar nicht mal so kalt. Gut. Dann würde ich dich bitten, was sind so, also wir können natürlich uns jetzt hier auch verlieren, was sind so die positivsten und negativsten Enden der Entwicklung der letzten Jahre hier? Fallen dir da so zwei Pole ein?
Ich kann also jetzt die letzten fast 30 Jahren vom Stadtteil her jetzt genau das Gebiet um die Kreuzkirche herum. Da habe ich ja vorher in dem Pastorat gewohnt, das haben wir dann ja mit dem Bau des Basch abgerissen. Dann bin ich ja mit in das Basch eingezogen, also fast an gleicher Stelle, es ging nur ein paar Meter. Und ich kann erzählen, wir haben hier, es gab nicht nur das Pastorat, in dem ich gewohnt habe, sondern nebenan noch ein zweites Pastorat. Da hatte ein hier afrikanischer Pastor gewohnt, als der dann wieder nach Afrika zurückging. Also der hat woanders gearbeitet, nicht bei uns in der Kreuzkirche. Als er zurückging, wurde diese Wohnung frei und wir wollten sie frei vermieten. Und man kann das aus heutiger Sicht kaum glauben, es hat sich keiner beworben. Mhm. Und dann kamen welche Familien, weil das auch eine relativ große Wohnung waren, und fanden die Wohnung toll, wollten die mieten. Sind dann durch den Stadtteil gegangen, sind wiedergekommen und gesagt, hier wollen wir nicht, dass unsere Kinder groß werden. Mhm. Das war als Geschichte, wie damals erlebt wurde. Die sind dann in die Hansdorfer Straße gegangen und haben gesehen, dass da die alten 50er Jahre sehr klein hier Sagerhäuser sind. Teilweise waren die ja so die waren das sehr kleine Wohnungen gewesen und in der Zeitung stand jede Woche irgendwas, was da passiert ist, ob da ein Kellereinbruch war oder jemand mit dem Messer bedroht wurde. Also es ist immer irgendwas los gewesen, wo ich auch verstehen kann und sagen kann, also dass Leute sagen, hier kann mein Kind nicht beruhigt auf dem Rasen spielen, das kann ich auch ein Stück nachvollziehen. Das war damals so und das hat sich inzwischen sehr, sehr, sehr geändert. Also die Häuser sind ja umgebaut worden, da hat der Stadtrat sich sehr für eingesetzt, dass da ein bestimmter Prozentsatz auch Sozialwohnung bleiben. Das war erst geplant, dass alles frei finanziert gebaut werden sollte. Das ist auch tatsächlich hier durchgekommen. Da konnten wir uns damals schon auf die Schulter klopfen und sagen, da haben wir uns gut eingesetzt für. Und dann ist es nachverdichtet und sind andere Menschen hingezogen. Es ist einfach so. Teilweise durch die Umbauten sind auch Menschen weggezogen. Es sind nicht alle wieder zurückgekommen, obwohl das Angebot war. Und es hat sich also viel mehr durchmischt. Es sind jüngere Leute, es sind jüngere Familien hingezogen. In Anfang, so nach 2000, als diese, man sieht ja diese bunten Häuser, jetzt die Sagerhäuser, das waren alles so Laubenganghäuser. Mhm. Das waren Zwei-Zimmer-Wohnungen, ohne ein richtiges Bad. Und die waren so klein, dass man ins Schlafzimmer vom Wohnzimmer aus durch zwei Türen gehen musste, um überhaupt in das sogenannte Ehebett zu kommen. Mhm. Also die waren richtig klein und so beengt haben teilweise 5- bis 7-köpfige Familien gewohnt.
Ja, das hieß, früher hörte ich böswillig auch so ein bisschen das Apachenviertel. Das war ein Schmelztiegel aus allen möglichen Nationen und Einflüssen. Jetzt haben die es ja richtig schick gemacht. Ich wohne jetzt ja hier schon ein paar Jahre und auch hier durch die Capri-Stube habe ich zunehmend im erweiterten Sinne die Nachbarschaft auch kennengelernt, kennen auch ein paar Leute, die da wohnen. Die haben jetzt sehr schöne Maisonette-Wohnungen. Ja. Das ist alles neu gemacht. Ja. Das ist ja, wie du gerade sagst, mit dem von früher nicht zu vergleichen.
Das ist so, der Wochenmarkt ist ja schon auch sehr, sehr lange. Mhm. Das ist auch ein Kind des ihr, der Quartiersentwicklung. Daran kann man so ein bisschen messen, wie viel Spielhöllen hat hier ein Stadtteil, mhm, oder ein hier Quartier und wie, also welche Läden sind da, welche können sich halten, welche nicht. Und der Wochenmarkt hat es ja bis heute geschafft, auch mit besonderen Angeboten, also dass ein Bio hier Gemüsehändler da bestehen kann und mir jedes Mal sagt, ja, er ist zufrieden.
Toll.
So ganz zufrieden natürlich nie, aber er denkt überhaupt nicht dran wegzugehen, weil das reicht, was er da einnimmt. Das finde ich schon toll,
ja,
dass so ja, Menschen sind, denen das auch wichtig ist. Und Freitagnachmittag, das ist gar keine schlechte Zeit zum Einkaufen für, mhm, auf dem Markt. Also insofern ist das auch hat das gut geglückt und es ist ja nur einmal die Woche, aber es reicht.
Ja, jetzt letzten Freitag war auch wieder Marktmusik.
Genau.
Das ist ja auch schön. Ja, also ich würde mir das, ich schaffe es aus Zeitgründen um die Uhrzeit noch nicht, aber ich war da mal auch, als ich Urlaub hatte und das ist fantastisch, so dicht vor der Tür.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass es natürlich noch ein bisschen größer wäre und ich kann mir auch vorstellen, dass auch viele das gar nicht wissen. Dann wäre da wahrscheinlich auch mehr los. Dann, Entschuldigung, wir haben ja hier sehr verdichtet, hier wohnen ja sehr viele Menschen. Und wenn das mehr annehmen würden, kann ich mir vorstellen, dass auch einiges mehr los wäre.
Also wir haben schon dran gearbeitet. Also wir hatten 2-3 Mal ein Treffen der Marktbeschicker, mhm, gehabt. Wir sind dann ins Basch gekommen. Mit denen haben wir auch zusammen gesprochen, was könnte man machen. Dann sind diese hier, wir haben regelmäßig das Marktfest gefeiert.
Mhm.
So in den hier ab Mitte des ersten Jahrzehnts im 2000 ist das gewesen. Wir haben dann sind daraus entstanden, dass wir im Sommer immer ein großes Fest gefeiert haben und im Winter ein Adventsfest gefeiert haben. Also wir haben schon versucht, auf den Markt auch hinzuweisen, mhm, und da Aktionen zu machen, damit er ein bisschen bekannter wird. Und er hält sich eigentlich ganz gut. Ich finde, es könnte noch mehr sein. Schade ist, dass einige, es soll eigentlich bis 18 Uhr sein, dass einige da um 5:30 dann schon wieder abbauen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen. Mhm. Irgendwann wird auch ein Marktbeschicker nach Hause. Die sind die ganze Woche von morgens bis nachts unterwegs und müssen wahrscheinlich abends so aller selbstständig, selbst und ständig noch die Verwaltung machen. Aber ja, es wäre natürlich schöner, dass man dann abends um 5:45 auch noch einkaufen könnte. Mhm. Das ist da leider etwas eingeschränkt.
Also was ich aus den Erzählungen auch noch beitragen kann, ist, dass Barmbek in den 80er Jahren der Arbeitslosen stärkste Stadtteil, ich mach's jetzt, war. Und jetzt ist es so, wir kriegen das hier ja auch mit, auch in der Nachbarschaft, die hier gern wohnen würden oder sich verkleinern oder vergrößern wollen würden, gar keine Chance. Also, mhm, es ist hier so ein Mietdruck auf der einen Seite und auch einfach das Angebot fehlt. Also, das wäre vielleicht auch etwas, wo man sagen kann, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der Durchschnittspreis in Hamburg Miete ist gerade 15,90 Euro und wir sind hier bei 15,30 Euro oder 40. Mhm. Und wenn man überlegt, dass wir hier vor knappen 40 Jahren eigentlich einen sozial eher schwachen Stadtteil hatten, dann ist das, glaube ich, auch eine Entwicklung. Nehmen wir überall wahr, aber ich glaube, hier ist das noch dadurch.
Also als ich kam, 96, da hieß es sozialer Brennpunkt. Also wir haben nachher irgendwann überlegt und gesagt, wir wollen das nicht so immer so nennen, weil dann hier werben wir auch noch für einen sozialen Brennpunkt sozusagen, dass wir daran arbeiten wollen, dass sich das verändert. Und das ist ja auch geglückt. Aber das war damals so. Also wir haben in der Kirchengemeinde eine offene Kinder- und Jugendarbeit gehabt, die zur Hälfte vom Bezirk mitbezahlt worden ist. Und das war eine offene Arbeit, da war fast jeden Tag nachmittags eher offen für Kinder, abends eher für Jugendliche. Da gab es Zeitungsartikel, über die waren manche Eltern dann auch mit Recht böse geworden, dass dann in der Mopo stand, ja, und abends kommen dann die Kinder und essen sich dann da satt. Aber für einige Kinder stimmte das tatsächlich auch, ne? Dass die dann da im pädagogischen Mittagstisch waren, im Jugendkeller oder in der Jugendarbeit selbst und da dann auch ihre Freizeit verbrachten und das auch sinnvoll war, weil die Eltern dann teilweise gearbeitet haben und gar keine Zeit für die Kinder hatten. Das blühte, ist aber dann alles, ja, aufgrund der weniger werdenden Jugendlichen und Kinder, ist das eingegangen und musste man das aufgeben, diese Arbeit. Mhm. Also die offene Jugendarbeit, so wie sie in den 90er Jahren waren, die gab es dann ab 2010 oder so gab es sie, glaube ich, nicht mehr. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahlen.
Das ist jetzt so ein bisschen zum Stadtteil. Wie hast du Kirche hier vor 29 Jahren erlebt?
Ach, eigentlich sehr, sehr erfrischend und sehr nett. Also ich bin da, ich war damals ja hier, ich war vorher in Bramfeld, da hatte ich meine ersten Amtsjahre und bin dann, weil das eine begrenzte Stelle war, damals waren wir zu viel Bewerber, heute in Klammern gesagt sind wir zu wenig, dass ich dann mich bewerben durfte und ich dann hier an der Kreuzkirche, das passte mir sehr genau, das war so wie in der Thomaskirche in Bramfeld mit Kinderarbeit und mit Jugendarbeit, eine Gemeinde, die sozial engagiert war, das fand ich total spannend und habe mich da beworben und ich bin mit Handkuss genommen worden. Mhm. Da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, dass das so gut geklappt hat.
Wie hast du das wahrgenommen oder anders gefragt, wie ist das Angebot Kirche damals angenommen worden? Weil das ist, du weißt, worauf ich hinaus will.
Also das mit dem Gottesdienstbesuch, daran wird ja Kirche immer gemessen. Das war damals jetzt auch nicht riesig. Also die Kirche war nicht voll. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass zu bestimmten Dingen, also zu Festen, Weihnachten oder Familiengottesdienste oder Konfirmation, also es gibt bestimmte Tage im Jahr, wo die Kirche dann doch voll ist und wo viel passiert. Ich habe vorgefunden, eine Gemeinde, die wirklich sozial interessiert war, im pädagogischen Mittagstisch, eine Krabbelgruppen sind da gewesen, die offene Jugendarbeit und Kinder- und Jugendarbeit ist da gewesen, also war sozial sehr engagiert. Nebenan waren ja Kulturpunkt, AWO und die Bücherhalle. Da gab es auch Kontakte schon über den Arbeitskreis Bamberg, der damals hier existierte. Also da habe ich eigentlich eine Gemeinde vorgefunden, die auch Lust hatte auf den Stadtteil und nicht für sich da gewesen ist. Mhm. Die Gemeindearbeit selbst war relativ klassisch gewesen, aber eben viel mit Kindern und Familien auch.
Ja, du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, weil es geht ja auch um Veränderung der Kirche. Ja. Und ich spoilere jetzt mal ein bisschen, der Titel meiner Fragen an dich wird sein, wo Kirche heute sichtbar ist. Und ich würde mir an viel mehr Punkten wünschen, dass ich sie sehen würde. Aber bevor wir dazu kommen.
Naja, ich kann mal die Veränderung von Kirche, das habe ich jetzt auch öfter erzählt, sagen, dass wir, als ich kam, auf dem Gebiet, auf dem wir jetzt ganz frisch fusioniert eine Kirchengemeinde sind, waren das früher drei Kirchengemeinden.
Genau, da wäre ich auch noch drauf gekommen.
Also, mit mindestens zehn Pastoren, entsprechend Ehrenamtlichen und wer alles da gewesen ist und fünf Kirchen. Heute sind wir seit 1. Januar eine Kirchengemeinde mit jetzt, wo ich in Rente gehe, mit drei Pastoren und mit zwei Kirchen. Also ja. Das ist also innerhalb von knapp 30 Jahren, also es, ja, man kann sagen 25 Jahren, ist das schon eine Kürzung und ein weniger werden, wo es natürlich schwierig ist, wenn Leute sagen, wo ist Kirche sichtbar und drei Pastoren das machen, was vorher 10 Pastoren gemacht haben. Und ja, der Anteil der Menschen, die im Stadtteil leben, ist mehr geworden und nicht weniger in der Zeit.
Das ist richtig, aber ich wollte eher ein bisschen darauf anspielen. Jetzt springen wir vielleicht auch so ein bisschen, bevor wir damit anfangen. Ich möchte, also wenn ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, du darfst mich jederzeit natürlich gerne korrigieren. Ich bin da vielleicht nicht ganz so bibelfest. Es treiben mich einige Dinge um. Und das ist gerade so in den Bereichen, die heute so gefühlt aus dem Ruder laufen. Ich würde auch behaupten, dass sowas in Predigten und auch in der Kirche vorkommt, dass das nicht nur diskutiert wird, sondern dass das auch Thema ist. Es gibt aber, finde ich, genug Momente, wo man sie öffentlich mehr wahrnehmen könnte. Also insofern verstehe ich das Problem. Die Kirchengebiete werden zusammengeschnitten, sie werden vergrößert, es ist Personalmangel da. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Hier war das ist jetzt die Ainur-Moschee in Horn. Die ist bis 2018 war sie die Kapernaumkirche. Genau, und die stand bis 2004 leer. Wurde dann vom Islamischen Moscheeverein verkauft und ist, glaube ich, die zweite Kirche auf Hamburger Staatsgebiet, die jetzt eine Moschee ist. Ich finde das so ein bisschen komisch, weil man ist natürlich christlich aufgewachsen, vor meinem Elternhaus steht eine Kirche. Also mich hat es nie gestört, wenn am Wochenende die Glocken geläutet haben oder auch Weihnachten oder immer dann, wenn man es eben auch hört, wenn die Zeit angeschlagen wurde. Also für mich ist das so Teil der Sozialisierung und ich finde es komisch, dass die alten Gotteshäuser jetzt zweckentfremdet werden. Jetzt kann man sagen, gut, es bleibt ein Religionshaus.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es keine Zweckentfremdung.
Ja, genau, es bleibt ein Religionshaus, aber theoretisch könnte jetzt ja auch ein Partyunternehmen da eine Disco reinmachen, wenn die
das
Kirche...
Gibt es.
Genau, so. Also das wäre dann ja zweckentfremdet. Finde ich nicht schlimm in dem Sinne. Aber das zeigt ja auch, dass der Mitgliederzulauf vielleicht nicht mehr so groß ist einfach. Oder dass alte Leute dann gehen, die früher die Kirche mehr genutzt haben. Ne? Ja, das habe ich versucht gerade. Schön, dass du es gemerkt hast. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja, ich noch eine kleine Anekdote. Ich weiß, meine Uroma, die war sehr gläubig. Oder was heißt sehr gläubig? Ihr hat die Kirche sehr viel Halt gegeben. Und ich stelle mir das so vor, also wir haben heute so die Multiplizierung der Lebensstile, dass sich die Menschen, ich will nicht sagen, wir haben weniger Glauben, sondern das verlagert sich einfach und der Glaube ist nicht mehr exklusiv bei der Kirche. Und jetzt haben wir Influencer, denen nachgeeifert wird, wir haben andere Idole und ich finde das so lustig. Wie gesagt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Geschichte vom goldenen Kalb war ja, dass Moses, um die 10 Gebote zu holen, auf den Berg gegangen ist. Und weil die Gläubigen die kurze Zeit der Lehre nicht ausgehalten haben, hat sein Bruder, war das sein Bruder? Wertgegenstände eingesammelt und hat daraus einen Götzen, Abgott, ein Abbild Gottes geschaffen, dem sie dann huldigen konnten. Und im Zorn hat er dann beim Runterkommen, als er das sah, die Tafeln zerschlagen. Reicht das, dass Gott mal kurz vielleicht in der Lebensphase nicht anwesend ist, dass du lieber einem Influencer folgst und dass der neue Abgott ist, der Götze?
Naja, das war ja eine Geschichte, um genau dagegen anzugehen, zu sagen, dass der Mensch zu wenig Vertrauen hat und dann sagt, na gut, ich mache mir das lieber selbst hier, meine Gottheit und kann dann, und das wird nicht funktionieren. Also dafür steht ja die Geschichte, dass Mose sich ja mit den Gesetzestafeln letztendlich durchgesetzt hat.
Ja, aber da würde ich jetzt widersprechen und sagen, er setzt sich ja immer weniger durch. Also wir sehen ja, dass so die Loslösung von der Kirche stattfindet.
Das ist so. Also wie ich Kirche kennengelernt habe, war es dann, dass in Krisenzeiten die Leute zur Kirche gerannt sind. Und das ist natürlich nach dem Krieg gewesen, dass viele Menschen gesagt haben, so ich suche jetzt halt in der Kirche. Ich kenne viele alte Geschichten, die uns halt teilweise heute noch erzählt werden, wie blühend die Jugendarbeit war in der Kirche und wie viel Ehrenamtliche da waren in den 50er, 60er Jahren. Dass es da so Blütezeiten von Kirche gab und das dann zurückging, das Ganze. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt als Kirche jetzt da einen Riesenfehler gemacht haben, also fehlerfrei natürlich auch nicht, sondern dass es eine gesellschaftliche Veränderung einfach ist. Weil jetzt haben wir gedacht, als der Ukraine-Krieg anfing, wieder Kriegszeiten, wieder Angst in Europa, es kommt sehr nahe das Ganze. Wenn die Kriege weit weg sind, betreffen sie uns nicht so. Das ist leider so. Das beobachtet man ja als einen Krieg, der dann nun in Teilen Europas sogar stattfindet. Dass wir dann mit einer Friedensarbeit und mit Friedensandachten dann auch Leuten ein Angebot machen können. Und da kommen fast keine Leute. Also wir sind da nicht mehr die Gefragten in Krisenzeiten. Das hat sich richtig verändert. Das mussten wir auch lernen in dieser Zeit.
Erinnerst du dich noch, war das in den 90ern Pastor Fliege?
Ja. Jürgen Fliege.
Also damit fing das so an. Also nichts, für mich war das jetzt nichts, ich war da nicht die Zielgruppe. Aber mir kommt das so ein bisschen vor, auch durch die neuen Medien und so weiter. Heute holt man sich nicht Absolution in der Kirche, sondern bei der Gesellschaft. Also wenn du tolle Fotos hast und alle sagen, wie toll du bist, dann hat das so ein bisschen, finde ich, abgelöst, oder nicht?
Das mag sein. Also da gibt es, glaube ich, viele Gründe, dass man so sagen kann, wo ich weiß noch nicht, ob ich das als goldenes Kalb alles bezeichnen würde, weil die Schimpferei, das haben wir uns ja abgewöhnt in der Kirche, auf die zu beschimpfen, warum sind die anderen nicht da zum Beispiel. Aber dass es natürlich andere Möglichkeiten gibt für die Leute und andere Ideen gibt, sich in irgendeiner Weise Erfüllung zu holen oder sinnstiftend was zu holen und nicht mehr bei der Kirche suchen, sondern woanders suchen. Ich finde das schwierig, weil ich denke, die Kirche bietet da ja auch nicht nur jetzt Halt und Gemeinschaft und Glauben an, sondern auch Gemeinschaft. Wir sind ja auch eine Gemeinschaft insgesamt. Mhm. Und ich glaube, das wird vielen Leuten fehlen, wenn sie als Influencer nicht mehr gefragt sind, was ist eigentlich dann? Oder wenn der Reichtum nicht mehr da ist oder wenn man körperlich nicht mehr kann und wenn man krank wird, wenn einem im Leben schlimme Dinge passieren, was ja leider nicht ausbleibt. Die Fragen werden, glaube ich, auf den Feldern nicht beantwortet. Und ich glaube, dass Menschen dann Phasen haben werden, wo sie sehr alleine sind und sehr einsam sind, auch mit ihren Problemen.
Mhm. Ja.
Da ist die Frage, wie reagieren wir da drauf? Also ich finde, ich habe ja die Situation, dass ich jetzt neue Kollegen habe. Die eine Kollegin stellt sich ständig die Frage und sagt, versuch doch daran zu arbeiten, jetzt wirklich neue Menschen in die Kirche zu holen. Junge Menschen, neue Menschen mit anderen Mitteln auch in die Kirche zu holen. Für mich ist das ein Balanceakt, den wir irgendwie versuchen müssen. Also auf der einen Seite, na klar, Veränderung und gucken, wie können wir Menschen auch ein Stück weit mit den neuen Medien, mit den neuen Ideen, mit den neuen Trends ansprechen. Wie können wir aber auch, und das ist mir wichtig bei Kirche, deswegen sage ich so Balanceakt, wie können wir auch mit den Traditionen, die wir haben, mit dem Schatz, den wir haben, tatsächlich auch weiter umgehen und diesen anbieten, aber auch behalten. Weil jetzt auf neue Leute zugehen, ist wichtig, aber alles andere dann ad acta zu legen, das finde ich ein Problem.
Ich finde, da können wir mal zum neuen Papst kommen, weil ich glaube, das Problem, die Kirche hat ein Missbrauchsproblem, Theobalds hat sich seine Lokusbrille vergoldet, also wir haben da ja unschöne Sachen gehabt, wo dann Leute auch sagen, na toll, dafür zahle ich Kirchensteuer. Ich weiß, das ist nicht der richtige Blick auf die Sache, weil was die Leute wahrscheinlich auch nicht wissen, dass zu der Kirchensteuer der Staat auch noch extra Geld bezahlt, weil die Kirche ganz wichtige soziale Aufgaben übernimmt, die von Staates wegen gewollt sind, wo der Staat nicht aktiv ist. Also insofern ist das ja ein großer Dienst an der Gesellschaft, auch gerade was Ältere angeht und so weiter. Das trifft sich vielleicht ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, dass die Leute vielleicht in einer anderen Lebensphase anders darauf gucken werden dann, ne? Aber daher kommt vielleicht so ein bisschen die Abkehr. Das ist dann vielleicht das eine. Aber ich finde, das ist ganz spannend bei der Papstwahl. Ich habe mich mit Franziskus vorher nicht so auseinandergesetzt. Wie fandst du Franziskus?
Also nicht ganz einfach. Also ich glaube, dass er auf der einen Seite sich stark gemacht hat für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Thema Armut ist ja auch das Thema von Franziskus gewesen. Ja. Der Namensvetter, von dem er den Namen ja übernommen hat. Das finde ich schon sehr stark und sehr, sehr wichtig. Ich finde, dass Kirche sich auf die Seite der Schwachen und der Armen und der Ausgegrenzten stellt, finde ich von jeher wichtig. Das ist das, was Jesus wollte und gemacht hat. Und das ist das, wo wir auch in der Nachfolge bis heute dran denken müssen und es auf keinen Fall vergessen dürfen. Und auf der anderen Seite hat er, das ist ja nun auch mit meinem Thema, bei dem Thema Homosexualität, da hat er mal was Positives gesagt, aber eigentlich war auf der alten Linie der katholischen Kirche, die das ablehnen und bis hin dazu, dass sie Pastoren oder Pfarrer in der Ausbildung aus der Ausbildung ausschließen, wenn sie homosexuell sind. Das finde ich, das geht überhaupt nicht. Und das passt überhaupt nicht in die heutige Zeit. Ich finde, da hat er sich keine Lorbeeren verdient. Es ist schon die richtige Richtung. Ich fürchte, das ist jetzt also meine persönliche Meinung, dass es da einen ziemlichen Apparat gibt in der katholischen Kirche im Vatikan, dem auch ein Papst hier nicht wirklich Herr ist und dass da also die Strukturen sehr verfestigt sind und dass auch ein Papst, der vielleicht mehr will, schon Schwierigkeiten hat, das durchzusetzen. Aber das ist jetzt so meine Einschätzung.
Nee, die ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil deswegen habe ich die Frage gestellt, weil du vorher gesagt hast, dass sich Kirche Altes bewahren sollte, was sich bewährt hat, aber auch offen sein soll und sich verändern muss. Ja. Und mir war das so gar nicht bewusst. Und dass der Papst jetzt Homosexuelle wenigstens segnen lässt, ist ja quasi sein Zugeständnis gewesen. Dass aber die Länder, wo die meisten Katholiken sind, also nicht mehr in Europa oder vielleicht, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber gerade zum Beispiel in Südamerika und Afrika, da sind ja sehr viel konservative Katholiken. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ein afrikanischer Kardinal dann auch sinngemäß sagte, ich will mich jetzt auch kein zweites Mal kolonialisieren lassen. Also die haben ein anderes Bild von Kirche, die wollen die alte Kirche erhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann natürlich auch so ein Spagat ist als Papst, selbst wenn du Veränderung willst, was ja maßgeblich aus Europa kommt, dass er auch gucken muss, dass ihm der Laden nicht um die Ohren fliegt. Und wenn mehr Kardinäle eigentlich eher was Konservatives wollen, dann ist es das, was du gerade sagst, dann hast du natürlich auch einen riesen Block vor dir, der dann vielleicht auch einfach nicht mitspielen möchte.
Ja. Ne? Das ist schon richtig. Also ich muss mal sagen, wir haben ähnliche, in der Ökumene ähnliche Probleme. Also ich kann über katholische Kirche, weiß ich nicht so viel. Das ist auch eher das Allgemeinwissen, was ich auf Funk und Fernsehen und Zeitung kriege. Aber wir haben ähnliche Probleme. Das Thema Frauen ist in der katholischen Kirche natürlich ein großes Problem, in Anführungsstrichen. Ja. Dass da die Frauen nicht in die Ämter dürfen. Undenkbar, dass eine Frau Päpstin wird. Das passt auch nicht in die heutige Zeit. Aber es gibt es in der evangelischen Kirche auch. Es gibt Kirchen, immer noch hier Kirchen anderer Länder, die Frauenordination nicht wollen. Mhm. Und insofern bin ich da auch immer vorsichtig, da gleich zu urteilen, sondern wir haben ähnliche Probleme, auch mit den konservativen Strömungen in den evangelisch-lutherischen Kirchen hier in der Welt, da sind wir mit die Progressivsten und es gibt so einige, die darauf gucken und sagen, was macht ihr da, was ihr da macht, geht gar nicht.
Aber wenn ich die Evangelien jetzt rausnehme, dann sind das doch alle drei monotheistischen Religionen wo das schon auch nicht so ist, oder nicht? Also ich habe jetzt noch nie gehört, dass bei Islam, dass es ein weiblicher Muezzin wäre.
Also ich habe schon zu tun gehabt in der Kreuzkirche mit der Imamin, hier Frau Krause hieß die,
glaube ich. Das heißt, die gibt es da?
Die gab es mal. Ich weiß gar nicht, ob sie noch in Hamburg ist, aber das war Ende der 90er, Anfang 2000, hat die mal eine Gastpredigt gemacht. Also es gab eine Imamin.
Das ist, okay, dünnes Eis.
Ich denke, es ist einfach so, es gibt in jeder Kirche sehr liberale und progressive Strömungen. Es gibt auch sehr hier im Judentum die orthodoxen oder die konservativen katholische Kirche. Leider gibt es ja auch die vielen pfingstlerischen Gemeinden, die auch eher ein sehr, sehr konservatives Bild haben.
Bevor wir dazu kommen, dass wir den Fokus ein bisschen verrücken, hast du ein Lieblingszitat?
Ein Lieblingszitat?
Also es muss jetzt nicht aus der Top 3 der Küchenkalendersprüche sein.
Also mir fällt eins ein, was mich persönlich betrifft. Das hat der Berliner Bürgermeister gesagt, ich bin schwul und das ist gut so.
Ja, das finde ich gut. Churchill hat das mal gesagt, verschwenden Sie nie eine gute Krise.
Okay.
Und das, finde ich, passt ein bisschen. Das soll jetzt nicht bös gemeint sein, aber ich glaube, was die Leute auch enttäuscht, ist, dass sie das Gefühl haben, dass einige Sachen vielleicht auch nicht richtig angegangen werden. Hast du noch zu trinken?
Ja, ich habe noch, danke.
Okay. Und was ich da vielleicht ein Stück weit draus ableite, weil ich jetzt ja auch sehe, dass es zwar Leute gibt, die sich engagieren, aber dass auch durchaus mehr sein können. Weil ich habe so das Gefühl, dass das einfach auch der Kitt ist, der die Gesellschaft zusammenhält.
Daran arbeiten wir im Stadtteil und ich auch in der Kirche. Also das ist tatsächlich so, dieser Markt hat für mich auch immer ein Stück Dorfplatzcharakter. Das ist unser, heißt du nicht Dorfplatz, aber es ist so ein bisschen, und auch was du in Barmbek Süd, diese Dieps macht, wo wir gestern diese tolle Unternehmung hatten, wo wir sagen, so ein bisschen identitätsstiftend in unserer eigenen Nachbarschaft. Oder dieses, wie heißt das noch, dieses Nachbarschaftsding.
Das Nachbarschaftstreffen?
Ja, oder die im Internet gibt es doch auch hier.
Nachbarschaft.de, Nachbarn.de.
Ja, irgendwie sowas. So. Und, das wird sehr angenommen. Da kommt was auf die Beine, wo man sagt, im Quartier tun wir uns doch wieder zusammen und gucken mal, welche Interessen wir haben und was zusammen zu machen. Das finde ich total toll. zu sagen, ja, da kann man Leute treffen, da können wir uns mit einfachen Mitteln, wir brauchen gar nicht viel Geld dafür, wir brauchen bloß Räume. Wir als Kirche sagen das ja auch immer, wir haben das ja alles, das Basch, oder wir als Kirchengemeinde, wir haben Räume, die wir zur Verfügung stellen, auch für Aktionen. Und kommt doch und macht es. Also es gibt ja eine Idee, eine Sache, die wir haben, das ist dieser Strekelkreis. Ne? Da tun sich meistens Damen, die sich zusammentun und gemeinsam einfach für einen guten Zweck Handarbeiten machen. Mhm. Und das wächst und wächst und wächst. Und dann muss es eine zweite Gruppe geben und dann muss dies und das, dann muss noch mehr Platz im Keller für die Wolle sein. Also das wächst und wächst, weil die Leute das wollen.
Mhm.
Und das finde ich total spannend zu sagen, das ist so ein bisschen ein Gegenpol gegen das, was ich in der Welt nicht mehr verstehe oder worunter ich leide, oder zu sagen, wenigstens in meinem Quartier können wir noch Gemeinschaft leben.
Das unterstreiche ich zu 100%. Das ist auch das, was mir da ein Stück weit Halt gibt, weil das auch ein Bereich ist, auf den du Einfluss ausüben kannst. Man ist wirksam und nicht ohnmächtig. Deswegen meinte ich auch nicht uns persönlich. Aber wenn die Gesellschaft immer nur an sich selber denkt, und das ist ja das, was uns hier vorgelebt wird, dass man, Hauptsache man kriegt seine Schäfchen ins Trockene, dann hat das ja den negativen Effekt, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es eigentlich darum geht, dass man wieder einen Blick mehr fürs Kleine und für das Miteinander hat. Ja. Und da plädiere ich auch absolut dafür, dass man sich die Frage auch öfter selbst stellen sollte, was das mit einem selber zu tun hat. Weil ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hatte, sich zu beklagen und meckern ist leicht, aber aus den richtigen Gründen und über die richtige Person, das ist schwer. Und ich habe das Gefühl, dass alle nur leicht meckern und sich gar nicht so richtig Gedanken darüber machen, wohin das adressiert wird und ob man nicht selber vielleicht auch dazu beitragen kann, solche Dinge auch abzuschaffen oder sich da einzusetzen.
Naja, es entspricht ein bisschen meinem Glauben, ja, was wir eben hatten, zu sagen, in den Jesus-Geschichten gab es ja Heilung und gab es Dinge, wo er sich um Menschen, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt sind, kümmert und sie wieder reinholt in die Gemeinschaft. Das sind alles einzelne Geschichten in einem Ort weit weg von uns, in einem abgegrenzten Gebiet. Und dass ich sage, so, wenn wir jetzt hier das Leben im Quartier zusammen zu sein und miteinander auch ein Stück Gemeinschaft zu teilen und Zeit zu teilen und uns auseinandersetzen mit bestimmten Themen, dann hat das was Ähnliches. Zu sagen, wir können in dem Kleinen, im kleinen Teil etwas miteinander erleben und das hat Auswirkungen, das Ganze. Und das kann Auswirkungen haben, anders geht's gar nicht. Ich kann ja nicht dem Bundeskanzler sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Dafür bin ich zu klein hier in Deutschland, aber ich kann in meinen Kreisen miteinander darüber diskutieren und gucken, was machen wir jetzt zusammen. Ne? Und wenn es uns gemeinsam gut geht, dann können wir vielleicht auch sagen, jetzt haben wir mal Ziele, jetzt spenden wir was oder wir machen eine Aktion oder gehen auf eine Demo oder noch ganz andere Ideen, dass wir gemeinsam da auch in die richtige Richtung mal was unternehmen können.
So, jetzt zum Ende nochmal an dich die Frage, dein neuer Lebensabschnitt.
Ja.
Ich weiß nicht, du hast es am Anfang schon gesagt, du musst auch ein bisschen reinkommen erstmal, das muss dir erstmal vieles bewusst werden. Aber hast du schon ein paar Flöcke eingeschlagen? Was ist so das, was dich jetzt...
Naja, wir sind umgezogen und das ist noch nicht fertig umgezogen, weil das alles liegen geblieben ist, auch wegen der Arbeit. Man hat ja viel abends zu tun, manchmal Wochenende auch keine Lust mehr, dann anzufangen, irgendwas zu räumen, zu sortieren oder immer noch wegzuschmeißen, weil es auch eine Verkleinerung ist. Also da gehe ich jetzt so langsam ran. Ich repariere Dinge, die schon lange kaputt sind. Ich mache das Wohnmobil wieder flott. Also da gibt es so einige Sachen. Jetzt gibt es ein Klassentreffen. 45 Jahre, glaube ich, ist es, wenn ich mich recht entsinne, Abitur. Das ging wegen Corona, das 40-Jährige nicht. Und das wird jetzt nachgeholt, wo ich anfange, im Internet mal zu gucken. Es gibt ja so eine Seite, wo man hier ehemalige Schüler auch eher anmorsen kann. Also so Kontakte zu knüpfen zum Beispiel, das ist auch spannend, mal zu sehen, ja, wie geht's denen jetzt eigentlich? An wen erinnerst du dich noch von damals? Mhm. Also es gibt so Dinge, wo ich sage, das finde ich jetzt spannend. Bei mir kommt öfter das Wort Bucketlist vor,
ja.
Wo ich so denke, na ja, wie viele Jahre hast du eigentlich noch, wenn es gut geht, vielleicht noch 20 Jahre, bevor ich vielleicht nicht mehr so laufen kann und denken kann und machen kann oder so. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Das ist nicht mehr so viel angesichts dessen, dass ich jetzt 65 werde. Und dann zu sehen, was möchtest du eigentlich noch machen? Wo möchtest du hinreisen? Was möchtest du noch erledigen? Mit wem willst du noch mal was schnacken oder was machen? Das kommt immer mehr. Und die Idee, wenn ich so zur Ruhe gekommen bin, mal zu sehen, wo engagierst du dich dann? Also das mache ich aber nicht jetzt, weil man kann sich auch sehr schnell in Aktivismus hier verlieren und dann gleich weitermachen, das möchte ich nicht. Erstmal möchte ich zur Ruhe kommen und verstehen, dass ich jetzt neue Freiheiten habe und dann sehen, was mache ich eigentlich. Also ich lebe jetzt in einem neuen Stadtteil, vielleicht entdecke ich den in Wandsbek.
Den größten in Hamburg, da hast du viel vor.
Ja, Stadtteil, ne? Ich muss ja keinen Euro bezahlen, ich darf das ja sagen.
Du darfst das sagen.
Das ist ja jetzt Wandsbek-Markt oder Marienthal, da so diese Ecke. Wandsbek ist groß, aber ich muss ja nicht den ganzen Bezirk nehmen, sondern meine Umgebung. Mal gucken, was da so los ist, aber das mache ich dann. Mhm. Also Reisen ist natürlich schon da, aber mein Mann muss noch arbeiten und da ist die Zeit begrenzt. Und ich habe aber Freunde, mit denen ich auch mal verreisen kann.
Fantastisch. Ronald, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe mich da sehr drauf gefreut und es ist toll, dass es geklappt hat.
Ja, vielen Dank dir, dass das möglich war und war spannend.
Das fand ich auch.
Ich war gespannt, ja.
Gut, zum Schluss, ihr findet uns auf eingängigen Podcast-Formaten. Folgt uns gerne, gerade weil wir unseren Veröffentlichungsrhythmus noch nicht gefunden haben. Um keine Folge zu verpassen, Lob, Kritik und Anregung gerne per Mail an baschcast@barmbek-süd.de. Und zum Schluss habe ich noch ein schönes Zitat, mein letztes. Der gute Lukas Podolski hat gesagt, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei Ronald Einfeld. Ihr Gastgeber war Marek Stokic, Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.